Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich gehe wieder mit euch durch den Wald. Heute ist nämlich ein Waldspaziergang dran. Und wir lassen es mal ein bisschen ruhiger angehen. Ganz gemütlich, weil die Natur lässt es jetzt auch ein bisschen ruhiger angehen. Ja, es ist ja schon später im Sommer und so ganz allmählich sind die meisten Geschäfte erledigt, auch wenn einem das so vielleicht nicht so vorkommt. Es gibt viele Dinge, die draußen noch reifen. Also die Äpfel, die meisten Äpfel sind noch nicht reif. Gut, bei den Brombeeren, da geht es schon los. Ich gucke mal hier gerade, hier bei unserer Höhenlage. Ich stehe hier nämlich gerade vor Brombeeren. Da sieht es noch nicht gut aus. Aber ich habe das an anderen Stellen schon gesehen, dass sich da was tut, aber generell, ne, wird ja vieles reif. Vogelbeeren, die Nüsse, die müssen noch ausreifen, die Bucheckern, die Eicheln, das ist alles noch nicht fertig. Aber trotzdem ist die Natur so ein bisschen ermattet. Wobei ermattet ist vielleicht das falsche Wort. Ja, das hört sich ja so an, als ob das ja so ein bisschen abgekämpft oder so. Aber das ist es eigentlich nicht. Sondern das große Geschäft draußen im Wald, also nicht im Sinne von Toilette, sondern im Sinne von Arbeit, das läuft ja im Frühling. Also im Frühling, da sind die Vogelbruten, da werden die Kitze geboren, ein Großteil des Tiernachwuchses generell. Die Bäume arbeiten wie bekloppt und wachsen, machen lange Triebe, legen Jahresringe an. Also der Großteil der Jahresringe wird im Frühjahr gebildet und so weiter und so fort. Es wird geblüht, also was da halt alles so ist. Das ist alles vorbei und ich finde, man merkt das. Also erstmal hört man es an den Vögeln, könnt ihr mal hören. Was machen die Vögel hier? Ich bin mal gerade ruhig. Tja, das ist eine typische Sommerwaldatmosphäre in Bezug auf Vögel. Also es gibt so ein bisschen was, gibt schon. Aber die Vögel sind jetzt ziemlich ruhig. Die müssen keine Reviere mehr verteidigen. Die meisten Bruten sind durch. Und ja, die Jungvögel, also ich sehe es hier bei uns an den Futterstationen, da ist schon ein Riesenbetrieb. Ne? Also die sind ja alle noch da. Also selbst die Zugvögel sind noch da. Also ein Riesenbetrieb, aber alles jetzt schon mal einen Gang zurückgeschaltet. Also es gibt da nicht mehr diese Revierverteidigung, Konkurrenz und man muss die Jungen füttern. Das ist ja auch ein Riesenstress für die Vögel. Die sind übrigens jetzt teilweise in der Mauser, die dauert ja recht lange, kann auch so 2-3 Monate dauern, weil so ein Vogel kann ja die Federn nicht alle auf einmal verlieren und dann schnell wieder nachbilden, dann könnte er ja nicht mehr fliegen. Also fallen die Federn so nach und nach aus, sie können zwar nicht mehr so gut fliegen, aber immerhin sie können es noch, aber die sind dann ein bisschen vorsichtiger, ne? Verstecken sich eher. Also wir haben zum Beispiel auch Coco und Kiki, also die beiden Rabenkrähen, die zahmen jetzt auch schon seit bestimmt 1,5 Monaten nicht mehr gesehen. Das haben wir über die Jahre immer wieder gehabt. Die tauchen dann auch wieder auf. Ich sage euch dann Bescheid Richtung Herbst, Winter. Den Nachwuchs vom letzten Jahr, die sehen wir, aber auch eher verhalten. Die kommen auch mal und lassen sich mal ein bisschen füttern oder so, wenn wir zu unseren Pferden unterwegs sind. Aber das ist alles jetzt so auf Abstand und Ruhe und ja, die müssen vielleicht auch alle mal richtig durchschnaufen, wie wir Menschen eben auch. Also es ist letztendlich ein großes Saisongeschäft in der Natur. Und das sehen wir nicht nur bei den Tieren, das sehen wir auch bei den Bäumen. Also die Bäume, die werden jetzt innen drin schon trockener. Also das Holz, das in den äußeren Jahrringen, das sind ja die Wasserleitungen oder Adern, kann man auch sagen, der Bäume. Und das wird spürbar trockener. Auch die Rinde wird schon trockener. Also das ganze Blutkreislauf der Bäume, der verlangsamt sich. Merkt man übrigens daran, wenn man, das könnt ihr mal ausprobieren, wenn irgendwo mal frisch gefällte Bäume sind und ihr mit dem Taschenmesser da die Rinde versucht abzuschnitzen, also gesunde, frisch gefällte Bäume, dann kann man im Frühjahr die Rinde häufig richtig abziehen und jetzt klebt die schon richtig fest dran, weil die einfach, also man sagt dann, nicht mehr im Saft sind. Sagt man ja bei Menschen auch in Saft und Kraft. Und das ist bei den Bäumen nicht mehr der Fall. Die bereiten sich schon so ganz langsam auf den Winterschlaf vor. Das sieht man übrigens auch an den Jahresringen. Also die sind ja sehr hell und dann kommt immer so eine dunkle Schicht. Und die helle Schicht, die ganz breite, die ist vom Frühjahr und diese schmale, dunklere, die ist jetzt vom Sommer. Da sind die Zellen dann schon ganz klein, die gebildet werden und auch nicht mehr so viele. Also das geht dann so ganz langsam jetzt dem Ende zu in Bezug auf die Produktion. Beim Laub sieht man es auch. Also das Laub wird ja im Sommer nicht neu gebildet. Das ist jetzt also schon ein bisschen älter. Ist Wind und Wetter ausgesetzt und schon ein bisschen ramponiert. Na, ich gucke mir das hier mal so an. An so einem Zweig. Da sieht man kleine Löchlein drin. Das sind übrigens nicht nur, das ist interessant, das sind nicht nur Insekten. Also da haben Insekten darum gefressen. Aber die Zweige, wenn es mal ein bisschen windig ist. Ich hatte doch neulich mal so eine Folge, da war es auch ein bisschen stürmisch. Und die schlagen dann natürlich auch gegeneinander. Und auch da gibt es dann mal kleine Löcher oder kleine Risse im Laub. Also darüber wird das schon so ein bisschen beschädigt. Ne? Ich gucke mir das hier nochmal gerade an. Könnt ihr auch mal machen beim nächsten Waldspaziergang, den ihr ohne mich macht. Guckt euch mal die Blätter an. Also es sind ganz, ganz viele, die so kleine Beschädigungen haben. Und dann schaut man sich das mal noch genauer an. Und dann sieht man teilweise auch so einen leichten, ja, also es kann auch so Pilz, Algen, Befall sein. Das ist natürlich ganz schlecht, wenn man Photosynthese machen möchte, weil es dann nicht mehr ganz so lichtdurchlässig ist. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter. Also nicht mehr ganz so lichtdurchlässig ist. Jetzt habe ich schon ein bisschen genuschelt. Ja, habe ich auch hier die Blätter. Also ja, wenn man mal genau hinguckt, haben alle schon so kleine, mehr oder weniger kleine Schäden. Aber das ist ja normal. Ne? Wenn man was benutzt, dann wird es halt alt und nutzt sich ab. Dazu kommt, das würde mich mal interessieren, dazu kenne ich aber keine Forschung, man weiß ja, dass in den Blättern unserer Bäume so eine Art Augen sitzt. Mit scharfen Linsen. Und die Vermutung liegt sehr nahe, dass die auch richtig sehen können. So hat das zumindest Gottfried Haberland um 1905 schon akribisch untersucht. Das ist ein österreichischer Botanikprofessor gewesen. Und diese Studie, die hatte ich ja hier auch schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, an dieser Kletterpflanze Buchila trifoliata, die Blätter anderer Pflanzen nach Fotos sogar nachbauen kann, wie das an der Universität Bonn erforscht worden ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Da sitzen Pflanzenaugen drin in den Blättern und das ist wie mit einer alten Brille, die schon ordentlich geh- oder verputzt worden ist. Die werden ja sicher auch verkratzt und beschädigt oder beschlagen oder auch von Pilzen und Algen überzogen sein. Also ich vermute mal, dass das Sehvermögen der Bäume schon deutlich nachgelassen hat. Ja, einfach weil die Brille wäre jetzt das falsche Wort, einfach weil die Augen schon ein bisschen stumpf geworden sind. Aber vielleicht brauchen das die Bäume auch gar nicht mehr so, denn die packen ja so langsam ein. Im Gegensatz dazu steht dann allerdings, dass ja immer noch Bucheckernreifen, Eichelnreifen oder bei Sträuchern, Haselnüssereifen und so weiter, das muss ja alles noch weitergehen. Ja, die schlafen ja auch noch nicht. Aber die haben schon einen Gang zurückgeschaltet. Also für ihr persönliches Wachstum, da sind die soweit durch, weitestgehend. Sie müssen aber noch ein bisschen Wintervorräte anlegen. Zucker und andere Kohlenhydrate speichern in ihrer Rinde, in ihren Wurzeln, damit sie den langen Winterschlaf auch überstehen. Aber dazu reicht anscheinend auch ein bisschen weniger Laub. Das sehen wir regelmäßig bei unserer Birke am Haus, aber auch so hier im Wald fällt das hier und da schon auf, dass bestimmte Baumarten, wie zum Beispiel eben die Birke, jetzt schon einen Teil des Laubs abwerfen. Und das ist nichts Dramatisches, weil die brauchen einfach nicht mehr so viel. Und warum soll man unnötiges Laub am Baum halten, mitversorgen? Das machen Bäume ja grundsätzlich nicht gerne, überflüssiges Gewebe versorgen. Das ist ja einer der Gründe, warum auch Äste tiefer am Stamm absterben oder auch abgestoßen werden, so könnte man das auch nennen, die so tief unten sitzen und damit in der Dunkelheit, dass sie gar nicht mehr mit ihren Blättern richtig Photosynthese betreiben können. Und dann legt der Baum dieses Gewebe still und sagt, also das kostet nur Energie, die Energie brauche ich für was anderes. Und dann stoße ich die eben ab, diese Zweige, und so bildet sich dann halt ein Stamm. Und ganz oben die Blätter, die im Sonnenlicht sind, die reichen vollkommen aus, um den Baum am Leben zu halten. Und wenn man eben zu viele Blätter dran hat, die man im Frühjahr brauchte, um richtig Gas zu geben, zum Wachstum, und im Sommer brauchen wir eben nicht mehr so viel, dann schmeißt man halt nochmal welche runter, die überflüssigen. So machen das zumindest Birken. Ich habe das auch bei Kirschen schon gesehen. Ich gucke mal gerade hier bei der Buche eher nicht. Vor allem, wenn ihr grüne Blätter am Boden liegen seht, das ist dann eher windbedingt, weil der Baum ja die Chlorophyllbestandteile zurückzieht, bevor er die Blätter abwirft, weil da ist unter anderem Stickstoff drin, das braucht er eben dringend für das nächste Jahr. Und das schmeißt man nicht einfach so runter. Aber wenn das einfach so runterfällt, dann ist das sicher nicht extra. Das war dann der Wind. Ich sehe nämlich hier auch gerade so ein paar grüne Blättchen auf dem Boden. Aber der größte Teil ist altes Laub. Aber hier sind auch ein paar gelbe. Und gelb, zum Beispiel hier Hainbuche, die macht das anscheinend auch. Bei gelb kann man sagen, okay, da hat der Baum sich irgendwas dabei gedacht. Ja, also es ist alles ja, so eine ruhige Stimmung. Also ich meine, wir sind ja noch im Sommer, aber trotzdem hat das schon so einen leichten Anklang von Herbst. Also wir Menschen haben ja jahreszeitlich irgendwie ganz andere Sachen um den Schirm. Für uns ist so der Höhepunkt des Jahres, zumindest für viele, der Sommer. Aber für die Natur ist es eben das Frühjahr. Der Spätwinter, da geht die Saison ja bei vielen schon los, mit Paarungszeit und so weiter. Ja, ich weiß, es gibt auch Tiere, die sich im Sommer und Herbst paaren, aber so insgesamt, Vogelwelt zum Beispiel. Und im Sommer ist eigentlich schon vieles wieder durch. Und im Herbst wird sich dann umgestellt auf den Winter eben. Aber es ist schon so ein leichter Anklang hier in der Luft. Also ganz, ganz schöne Stimmung. Also im Moment scheint hier die Sonne. Es hat in den letzten Tagen hier zum Glück ein bisschen geregnet. Ihr wisst ja, dass der Wald, ein intakter Wald, den Sommerregen gar nicht so sehr braucht. Aber wo haben wir denn hier intakte Wälder? Also wir hier bei uns rund um Wershofen haben natürlich noch ein paar. Aber insgesamt gibt es davon sehr, sehr wenig. Und die ramponierten Wälder, wo die Böden eben plattgefahren wurden mit schweren Erntemaschinen oder durch frühere landwirtschaftliche Nutzung, die brauchen schon regelmäßig Sommerniederschläge als Nachschub. Und von daher war das hier zumindest bei uns in der Eifel sehr lange sehr trocken. Und man hat das immer gesehen. Es sind überall Gewitter durchgezogen, große Regengebiete und wirklich die allermeisten hier links und rechts und vorne und hinten vorbei. Aber in den letzten Tagen sind hier insgesamt, ich glaube, es waren 27 Liter runtergekommen innerhalb von 3-4 Tagen. Das ist schon mal nicht schlecht. Also alles, was über 10 Liter ist, das kommt dann auch in der Regel an. Bei den Baumwurzeln, muss man dazu sagen. Also insofern kann der Wald hier nochmal so ein bisschen aufatmen, weil er braucht ja schon noch ein bisschen Zucker für den Winter. Aber die Stimmung ist hier halt jetzt ganz toll, weil es wieder aufgegangen ist. Also es ist ein blauer Himmel, die Sonne scheint und das finde ich halt schön. Also die Bäume fällen dürften, die würden wahrscheinlich sagen, nee, lass mal 2 Wochen regnen. Aber ich finde das jetzt einfach schön und genieße das mal. wie der Wind hier so durchgeht. Ich stehe hier übrigens in einer Ollen, hätte ich beinahe gesagt, Douglasienplantage. Die Bäume sind so, boah, wie alt werden die sein? Ich schätze mal so knapp 70 Jahre. Schon teilweise richtig mächtige Dinger dabei. Und unten drunter stehen interessanterweise fast keine Douglasien als Nachwuchs, sondern fast nur Buchen, Eichen, Weißtannen. Was haben wir denn noch hier? Da haben wir, was ist das da vorne? Haselnuss. Das ist ja die große Frage, sind Haselnüsse Bäume? Bäume und Sträucher, da gibt es im Prinzip gar keinen Unterschied. Ne? Ein Baum im Freistand macht keinen Stamm. So ein Laubbaum sieht dann direkt aus wie ein Strauch. Und es gibt auch Sträucher, die als Bäume auftreten. Weißdorn in Städten zum Beispiel gerne als Baum gezogen. Das macht man, indem man einfach die Seitenäste so lange abschneidet, bis man die gewünschte Höhe hat. Also insofern, lange Rede, kurzer Sinn, kann man Haselnusssträucher, könnte man theoretisch auch als Baum bezeichnen. Die gibt es auf jeden Fall hier auch. Und dem Haselnussstrauch wird das herzlich egal sein, wie wir Menschen den nennen. Was sehe ich denn da vorne noch? Kirsche, also wirklich alles mögliche, Vogelbeere, also ganz viele Baumarten, bestimmt 10 verschiedene Baumarten. Und Douglasie, zumindest jetzt auf den ersten Blick, gar keine. Ist auch interessant, dass ein Wald, den man mehr oder weniger in Ruhe lässt, dann wieder in das natürliche Gleichgewicht zurückpendelt. Diese Douglasie-Plantage, in der ich hier stehe, die hat zu dem Revier gehört, was ich, boah, wie lange habe ich das bewirtschaftet, so will ich mal gerade, ich glaube, so knapp 30 Jahre lang. Und da war das genau das Ziel, ne? Die Douglasien wieder hier langsam loszuwerden, also ab und zu mal eine Durchforstung zu machen, Licht auf den Boden zu bringen und dann ganz viele andere Baumarten hier einwandern zu lassen. Das hat auch augenscheinlich geklappt. Also mittlerweile macht das Revier ein jüngerer Kollege, der hier auch bei uns Praktikum gemacht hat und das in dem Sinne fortführt. Das ist für mich schon mal sehr, sehr schön, der Gedanke. Und jetzt stehe ich hier und sehe einfach, wie die Natur selber wieder Wald macht. Das ist einfach wirklich ein ganz friedliches Bild, ne? Wenn der Wind hier so ein bisschen durchgeht und die Sonne hier reinscheint und diese Douglasienstämme, diese mächtigen, die haben so eine raue Rinde und oben die Nadeln, die sind ganz weich. Ne? Also Douglasien könnt ihr übrigens auch zum Würzen sehr schön nehmen, schmecken auch lecker, ne? So ein bisschen nach Orangeat, riechen auch so. Die stören mich hier gar nicht, sind schöne große Stämme und ja, dienen so ein bisschen als Ammen für diesen Wald, weil der hat ja schon gerne die kleinen Buchen hier reingetragen worden sind von Vögeln, Eichhörnchen, wem auch immer. Die haben ja schon lieber Schatten. Die möchten ja gar nicht so in der prallen Sonne wachsen. Und auf der anderen Seite muss man in Douglasien-Plantagen schon ein bisschen auflichten, weil Douglasie hat die große blöde Eigenschaft, wenn sie hier angebaut wird, dass sie kaum Regen durchlässt. Also Douglasie ist in Bezug auf Bodenbefeuchtung die schlechteste Idee ever. Deswegen ist es nicht so ganz schlau, wenn Forstverwaltung jetzt in Zeiten des Klimawandels Douglasien pflanzen. Das ist eigentlich eine ziemlich dumme Idee, sagen wir es mal so drastisch. Weil wir haben ja das Problem Hitze und Trockenheit. Und speziell in Bezug auf Trockenheit ist Douglasie echt schlecht für den Wald. Auch für die heimische Insektenwelt ganz, ganz schlecht. Ne? Da überwintern kaum Insekten drauf und dieses kleine Wintergoldhähnchen, unsere kleinste Vogelart, die findet dann da nichts. Das ist jetzt hier in diesem Übergangswald schon ganz anders. Da stehen eben diese mächtigen Douglasien. Ja, wie groß werden die sein? Ich würde mal sagen, 30, 32 Meter schon. Die Stämme so einen halben Meter dick oder dicker. Und der ganze Waldboden ist eben voll mit mindestens 10 verschiedenen Baumarten, die alle mit Douglasien nichts zu tun haben. Und ja, es stimmt, da sehe ich auch noch eine Saalweide. Ja, und das ist natürlich für die Insekten ganz toll und auch für die Vögel. Ne? Und deswegen machen die Douglasien, die da drüber stehen, auch nichts. Mal gucken, was mit denen passiert. Ob ein Nachfolger die jetzt dann noch nach und nach ernten möchte oder ob die mal in einem Sturm umkippen. Na, wäre vielleicht nicht so toll, weil durch diesen Wald hier, da geht auch unsere Stromleitung. Und die ist schon Also sie ist jetzt, wie lange wohnen wir jetzt hier? Ich glaube, warte mal, jetzt muss ich mal rechnen. Wir wohnen hier seit 34 Jahren und in der Zeit ist zweimal ein Baum draufgefallen und beides in den letzten 2 Jahren. Also davor nie. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen, also erstmal waren es natürlich Stürme, klar. Die Douglasien werden immer größer und der Sturm kann dadurch, ist ja eine größere Hebelwirkung, längere Krone, längerer Stamm. Wenn der Sturm drauf drückt, gibt es eine größere Hebelwirkung auf die Wurzeln. Das ist ein längerer Hebel einfach. Und das Zweite ist aber auch, durch die trockenen Sommer sterben halt Feinwurzeln ab. Und man glaubt es ja nicht, dass diese dünnen kleinen Wurzeln Bäume festhalten. Dieses könnt ihr so zerreißen. Nicht diese dicken, die man da so am Stamm weggehen sieht, das sind nicht die Wurzeln, die einen Baum halten. Naja, irgendwo schon, aber anders als man denkt. Ich stehe ja gerade vor so einer Douglasie, die hat hier schöne dicke Wurzeln. Und diese dicken Wurzeln, die sind übrigens deswegen so dick, weil Wurzeln auch Jahresringe bilden, genau wie Stämme. Also deswegen werden die Wurzeln auch immer dicker zusammen mit dem Stamm. Und das ist auch ganz schön schlau, weil je dicker der Stamm, je länger der Baum, desto mehr Kraft wirkt da unten, wenn da der Wind an dem Baum zerrt. Und dann müssen diese Wurzeln auch immer dicker werden, um den Stamm zu halten. Aber ich habe ja gerade gesagt, die halten den eigentlich gar nicht. Das machen diese Feinwurzeln, die locker 20 Meter vom Stamm bis 20 Meter vom Stamm oder noch weiter sich weg erstrecken. Und die wirken wie so ein Netz, was im nassen Sand ist. So ein Fischernetz im nassen Sand oder Kartoffelsack oder was auch immer, Kartoffelnetz, die kann man zerreißen, ne, die einzelnen Maschen. Aber wenn die im Sand sind, ne, und das ist so ein größeres Gebilde, dann kriegt man das dann nicht mehr rausgezogen. Der Sand hält das dann fest. Und ne, der Sand und Boden ist ja praktisch dasselbe. Also ist ein riesiges, hunderte Quadratmeter großes Feinstgeflecht im Boden, was über die Fläche halt eine riesen Haltekraft hat. Und läuft dann immer stärker gebündelt über Wurzeln, die immer dicker werden, bis hin zu den ganz dicken Wurzeln am Stamm zusammen. Also die dicken Wurzeln am Stamm sind letztendlich wie die Halteseile, mit denen der Baum abgespannt ist. Aber verankert ist das mit diesen feinen Wurzeln. Und die können in trockenen Sommern absterben. Ne? Und die Douglasie, die kommt ja eigentlich aus Kaltregenwäldern, also Nordwestküste des nordamerikanischen Kontinents. Da regnet es teilweise dreimal so viel wie hier bei uns. Da kann die Douglasie mit Wasser verschwenderisch umgehen. Und wenn da drunter nicht viel ankommt, wurscht, es regnet da so viel, das ist egal. Aber hier bei uns, wenn hier trockener es wird, desto mehr leidet sie dann auch. Das riecht man übrigens. Das riecht dann so lecker würzig an heißen Sommertagen. Ja, das ist wirklich so ein süßlicher, also ich finde den Geruch super angenehm, mag den total gerne, gehört für mich irgendwie im Sommer dazu. Weil bei unserem Forsthaus stehen halt auch ein paar Douglasien vom Vorgänger, war halt so ein Douglasien-Freak. Und für den Baum ist es natürlich nicht so schön und wenn es dann zu doll wird, dann sterben halt diese Feinwurzeln teilweise ab. Und dann kann so ein Baum umkippen, übrigens dann auch wie aus heiterem Himmel, also gar nicht unbedingt bei Sturm. Ja. Ich gucke mich hier gerade so ein bisschen um. Das ist, hat man ja auch schon mal in den Buchenbestand, aber hier sieht man es auch wieder mal, die Weißtannen, die hier unverbissen aufwachsen. Also es ist schon, also nicht abgefressen von Rehen, das ist schon cool, obwohl die Rehe hier kräftig rumfressen. Hier ist zum Beispiel so eine kleine Hainbuche, die sehr verkrüppelt ist, sicher schon ein paar Jahrzehnte alt und nicht höher als ja, 15 cm. Das haben auch schon mal findige Förster als Bonsai verkauft, ne, Leute sich ausstechen lassen. Also zu Hause müsste man die mühsam über viele Jahre zurechtschnipseln und übrigens im Winter auch schön rausbringen. Ne, die brauchen ja Kälte, die halten es ja in der Wohnung gar nicht aus, heimische Waldbäume. Und hier kriegt man die quasi vom Wild über Jahrzehnte, in Anführungszeichen liebevoll zurechtgestutzt, kostenlos geliefert. Und das wurde tatsächlich, haben schon einige Kolleginnen und Kollegen dann kommerziell vermarktet, solche Krüppelbäumchen. Übrigens hat mich da neulich mal jemand gefragt, ob das okay ist, Bonsais zu ja, kreieren, kann man ja fast sagen. Na, die werden ja wirklich in kleinen, flachen Schalen gehalten, immer wieder beschnitten und die Zweige dann so mit Draht so gebogen, dass die möglichst krüppelig und ja, so ein bisschen wie ein alter, knorriger Baum aussehen. Ja, ob das vertretbar wäre. Naja, also der Baum, wenn der was dazu sagen könnte, würde sicher sagen, nee, finde ich überhaupt nicht lustig. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, wir essen auch jeden Tag mal mindestens Pflanzen. Ne? Also irgendwelche Lebewesen müssen wir essen. Die werden dazu auch in aller Regel getötet. Mhm. Und dann ist das Herstellen von Bonsais jetzt nicht das Hauptproblem. Ne? Ich meine, der kleine Baum lebt ja auch. Der lebt echt sehr eingeschränkt. Aber, sind wir mal ehrlich, das macht jede Zimmerpflanze. Ne? Also die ist in einem Topf und die Wurzeln, die laufen dann im Kreis. Und diese Kreisbewegung, die geht auch nie wieder weg. Also wenn man Topfpflanzen dann auspflanzt, dann wachsen die Wurzeln nie wieder richtig vernünftig. Also sie wachsen schon auch raus dann, ne, aus der Topfform, aber im Endeffekt, das Gros der Wurzeln bleibt relativ nah beim Stamm. Das heißt, diese Bäumchen oder Pflanzen, egal was ihr da rauspflanzen würdet, wenn es sehr lange im Topf gestanden hat, bildet kein richtig gutes Wurzelsystem mehr aus. Wie bin ich drauf gekommen? Bonsai, Krüppel. Ja, bei so einem Waldspaziergang kann man schon mal abstreifen nicht. Nee. Hatte ich das erzählt, dass ich neulich mal einen Floh aufgegabelt habe hier im Wald? Weiß ich gar nicht. Dann erzähle ich es einfach nochmal, weil ich gerade hier wieder vor so einem Rehbett stehe, also wo ein Reh sich das so weggescharrt hat und übernachtet hat. Das sieht man wirklich sehr, sehr häufig. Und ist klar, diese Tiere haben auch Flöhe. Kann aber genauso gut von einem Igel sein oder von einer Wildkatze. Ah ja, stimmt. Wildkatze war jetzt wieder auf der Wildkamera hier bei mir, die an der Ecke vom Zaun des Forsthausgartens steht. Mensch, hier ist schon das nächste Rehbett. Und ja, also diese Tiere können natürlich alle Flöhe haben. Und ich gucke ja immer, wenn ich da aus dem Wald rausgehe, mal kurz nach Zecken. Können wir jetzt übrigens auch mal gerade zwischendurch machen. Dazu empfiehlt es sich halt immer, eine unifarbene, möglichst helle Hose anzuziehen. Also meine ist es jetzt hier gerade nicht. Das ist so eine alte Bundeswehrhose. Also ich war nie bei der Bundeswehr, aber die gab es ja mal eine Zeit lang. Also in ganz normal Oliv. Gar nicht mit Flecktarn oder so, das wäre ja ganz schlecht, sondern ganz normal Oliv. Und da sieht man so die Zecken ganz gut drauf krabbeln. Ich glaube, die hat damals... Das hier kostet 23 Euro. Total billig und super robust. Aber da mache ich mal eine extra Folge dazu zum Thema Outdoor-Klamotten. So, ich schweife aber heute wirklich total ab. Ich wollte auch von dem Flo erzählen. Ja, auf jeden Fall gucke ich da so, wie sieht das aus mit Zecken? Und da krabbelt da so was Schwarzes. So Kleines. Und ich hab schon mal Flöhe gesehen. Ja, schon öfter in meinem Leben. Unser Hund hatte mal früher vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, der hatte mal Flöhe. So eine lästige Sache dann im Haus. Oder Katzen in Spanien, die man gestreichelt hat. Und dann hat man da an den Socken auf einmal Flöhen. Auf jeden Fall habe ich sofort Klick gemacht. Oh Mann, das ist ein kleiner Floh. Die kriegt man auch kaum zu packen. Ne? Die sind dann so seitlich und die können sich auch zwischen den Fingern so durchflutschen. Also ich habe ihn dann erwischt. Ne? Ja, sorry, also in dem Fall habe ich den dann abgemurkst, weil ich hatte echt keinen Bock, dass da Flöhe nachher bei mir im Haus rumhüpfen. Aber auch sowas kann man mal aufgabeln. Weil hier sind halt Tiere unterwegs. Also es war allerdings jetzt, ich glaube, es war das erste Mal. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich schon mal einen Floh aus dem Wald mitgebracht habe. Also den habe ich übrigens hier bei uns im Garten noch gesehen, kurz vorm Reinkommen. Naja gut, sind auch Tiere, gehören auch dazu, aber muss nicht unbedingt sein. Übrigens, wie war das mit Flöhen? Flöhe können auch Würmer übertragen. Also gerade bei Hunden ist das so, die zerbeißen die und dann da sind irgendwie welche Eier oder Larven drin und die werden dann abgeschluckt. Irgendwie. Das weiß ich aber nicht mehr. Fällt mir nur gerade so ein. Hier sind wirklich überall Betten. Na, hier sind 1, 2, 3, 4 nebeneinander. Das kann entweder eine besonders schöne Stelle sein, wo das Reh immer wieder kommt und sich eine passende Stelle schart. Oder es waren Wildschweine. Die treten ja häufig in kleinen Gruppen auf, Rotten, ne, Familien kann man eigentlich auch sagen. Und schlafen natürlich dann auch zusammen. Stapeln sie übrigens gerne, die Frischlinge. Die stapeln sich gerne, wirklich. Weil die so gern und so intensiv kuscheln. Naja, aber die Spätsommerstimmung, das war es ja. Wir waren ja, das ist schon, ich meine, es ist jetzt August, wo ich das aufnehme. Ich weiß ja nicht, wann ihr das hört, je nachdem. Ihr wisst ja, bei RTL Plus könnt ihr es schon 2 Wochen früher hören. Das heißt, die Folge ist dann auch 2 Wochen früher aufgenommen. Und bei Spotify, Apple und so weiter, dann kommt es eben 2 Wochen später. Deswegen weiß ich nicht genau, wann ihr es hört. Also das hier, wir haben es jetzt jedenfalls, wir haben noch August. Das ist ja schon noch mitten im Sommer. Aber trotzdem hat das schon sowas, ja, sowas Herbstliches. Aber ich mag die Stimmung. Wenn der Wind so durch die Kronen rauscht. Es ist total still hier. Dafür bin ich auch total dankbar. Das ist einfach so wie so ein Kraftort. Also da kann man wirklich tanken. Die Geräusche sind mal ausgeblendet. Zivilisationsgeräusche. Man hat das Handy nicht in der Hand. Wäre auch echt schlecht im Wald. Ne? Sonst stolpert man, legt sich auf die Nase. Da muss man schon mal so ein bisschen gerade ausgucken. Übrigens habe ich ein Interview mit einem Hirnforscher gelesen, dass man immer mal wieder tagsüber nichts tun soll. Also nichts tun heißt nicht im Handy surfen, sondern einfach mal seine Gedanken schweifen lassen, so Tagträume. Dass das Gehirn dann hochproduktiv ist und dass man tatsächlich auf bessere geistige Leistungen kommt. Weil in der Zeit werden Sachen verknüpft, umsortiert im Gehirn. Wenn man einfach so vor sich hin starrt und denkt, man macht nichts, das stimmt aber nicht. Also man braucht das zwischendurch immer mal. Und wenn ihr das nicht habt, so wie ich hier mit dem Wald hinterm Haus, dann macht das doch im nächsten Stadtpark. Oder ihr könnt es zur Not auch zu Hause machen. Start aus dem Fenster oder im Büro, guckt den Vögeln zu. Wenn ihr ein bisschen füttert, dann habt ihr da ganz, ganz tolle Sichtungserlebnisse. Und dabei arbeitet ihr geistig. Und seid sogar für eure Firma, Behörde, keine Ahnung, wo ihr arbeitet, sogar produktiver, wenn ihr zwischendurch immer mal wieder abschaltet. Fand ich cool, den Artikel, weil ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich das mache. Setze mich irgendwo hin und dann fliegen die Gedanken und ich denke, Mensch, du wolltest eigentlich was anderes machen. Und jetzt weiß ich, das ist okay. Ist da quasi die Erlaubnis dazu, das zu machen. Und wenn ihr das könnt, wäre es natürlich besonders schön. Wenn ihr sowas im Wald macht, dann habt ihr noch die gute Luft dazu und eine besonders schöne Aussicht. Gestern übrigens, da hatte ich eine Gruppe geführt. Es ist tatsächlich immer wieder, dass Menschen mich fragen nach diesen Sprenkeln auf der Rinde. Weil er sagte, wo er herkommt, haben die Bäume das nicht. Wo ich gesagt habe, glaube ich nicht. Denn diese, jetzt zum Beispiel bei den Buchen, diese weißen Sprenkel, das sind halt Flechten. Ja, das sind Krustenflechten. Was für eine Art, weiß ich nicht. Da gibt es ganz, ganz viele Arten. Das weiß unser Dr. Dorothee Killmann, Flechtenexpertin bei der Waldakademie. Die weiß das, ich weiß das nicht. Ich weiß einfach nur, das sind Flechten und die machen da nichts. Die sitzen da rum und freuen sich ihres Lebens und warten, dass da ab und zu mal Regenwasser runterläuft am Stamm und sie mal Feuchtigkeit plus ein paar Nährstoffe aus dem Staub, der sich da festgesetzt hat und dann runtergespült wird, dass sie davon was abbekommen und dann wieder ein bisschen weiter wachsen können. Ja, die wachsen halt ganz langsam, die machen im Baum auch nichts, aber also hier, ich gucke mich mal um, ich sehe hier keinen einzigen Baum ohne Flechten, also diese Flecken, selbst die kleinen Bäume hier, ich gucke mal gerade vor mich, die haben auch schon so überall, Flechten sitzen wirklich überall. Aber die Frage kommt immer wieder, ne? Ist das schlimm, macht das was, schadet das dem Baum? Selbst beim Moosbewuchs denken das viele Leute, nein. Das ist für die Bäume ganz toll. Das speichert auch Feuchtigkeit, ne, hält auch Feuchtigkeit, gibt sie wieder ab. Also trägt sehr schön zum Waldklima bei. Hier sehe ich gerade was anderes, deswegen war ich gerade ein bisschen unkonzentriert. Hier ist altes Holz. Ja, das ist der Klassiker. Auch ein schöner Nagel in einer dicken alten Buche. Oder zwei, warte mal. Ja, eine jagdliche Einrichtung. Ne? Das hier, aber das ist wirklich schon so verrottet, kann man kaum noch erkennen. Das war mal ein kleiner Hochsitz, beziehungsweise ein Erdsitz. Also für die Jagd. Ich weiß auch, welcher Jäger das hier gemacht hat. Also ein Hochsitz ist, wie der Name schon sagt, hoch, ne, wo man eine Leiter hochklettert, und um zu schießen. Und so ein kleiner Schießstand, das ist es ja letztendlich, der auf dem Boden sitzt, den nennt man Erdsitz. Und das hier war so ein Erdsitz, der ist aber leider total verrottet. Das sieht man leider im Wald sehr, sehr häufig, dass Jagende, wenn sie die Dinger nicht mehr brauchen, die einfach umkippen und liegen lassen. Das ist natürlich eine Sauerei, ne? Also und Nägel in Bäume zu schlagen, ist sowieso, finde ich, auch Frevel, davon mal abgesehen. Also ich finde, so viel Anstand muss sein, dass man diesen Mist wieder rauskramt und rausräumt. Das haben wir neulich auch mal gehabt, als wir uns ein Waldstück angeguckt haben, ein Teammitglied und ich. Und da haben wir auch Hochsitzreste gesehen mit Styropor, und dann fliegen überall diese Kügelchen rum. Das kann man ja gar nicht mehr alles einsammeln. Ne? Also das sollte man echt nicht tun. Kann man übrigens auch anzeigen, ne? Zum Beispiel bei der unteren Jagdbehörde oder bei der unteren Naturschutzbehörde, also beim Landratsamt, sollte man vielleicht auch mal machen. Also bei uns, wir haben ja kürzere Drähte für sowas. Könnt ihr auch bei dem zuständigen Förster, Försterin Bescheid sagen, weil das ist eine illegale Abfallentsorgung. Und das brauchen wir im Wald nur wirklich nicht. Also wir haben schon genug geschundene Ökosysteme, und da, wo es noch halbwegs vernünftig ist, da sollte man diesen Jagdmüll rauslassen. Ja. Aber über sowas stolpert man halt auch, ja, wenn man hier so durchläuft. Also das, was ich hier gerade gesehen habe, das war nur unbehandeltes Holz und Nägel. Diese Nägel, die sind aus Stahl, das heißt, die verrosten, die waren schon ganz verrostet, die rosten und dann irgendwann zerfallen die auch, das Holz sowieso, aber trotzdem, ne, also grundsätzlich kann man das wegräumen. Kann ja auch mal jemand, der wandert, da reintreten in die Nägel. Ist ja auch nicht schön. So, jetzt geht es wieder hoch. Ach, was mir auch noch einfällt. Ich habe heute zwei Schwarzstörche gesehen. Ich sehe ja regelmäßig Schwarzstörche. Also hier bei uns gibt es ja welche. Diese schönen Waldstörche, sieht aus wie ein Weißstorch, nur in Schwarz. Also auch mit rotem Schnabel, rote Beine. Bisschen weiß am Bauch, aber ansonsten schwarz. So schillernd schwarz. Und da hatte ja eine Mitarbeiterin von der Waldakademie hier im nächsten Bachtal im Frühjahr mal einen toten Schwarzstorch gefunden, mit, da lag der Kopf rum, und vielleicht, also es sah aus wie ein Riss, ne, als ob ein Tier den getötet hätte und angefressen hätte. Also wir haben alle mal gehofft, dass der an Altersschwäche gestorben ist und dem sonst nichts passiert ist, aber das weiß man natürlich nicht. Auf jeden Fall bin ich mit dem Fahrrad, drehen wir so eine relativ große Runde, die führt auch an diesem Bachtal vorbei, an so einem Radweg, und da sehe ich immer, wenn ich morgens fahre, an einer Stelle einen Schwarzstorch stehen. Dann habe ich schon gedacht, okay, das ist der übrig gebliebene Schwarzstorch. Wie traurig, konnte nicht brüten, steht da alleine rum. Was ist das für ein mieses Leben? Ne? Wahrscheinlich nach dem Frühstück, wenn der da im Bach irgendwas rausgeholt hat, irgendwelche Fischchen oder Frösche oder so, was auch immer. Dann hat er sich da schön in die Sonne gestellt, auf die Wiese. Und wenn man dann nicht anhält, bleibt er auch sitzen. Wenn man anhält, da sieht man schön, dass die Wildtiere Menschen dann nicht als gefährlich begreifen, wenn sie sich rollend bewegen. Also im Auto, auf dem Fahrrad, Motorrad, das macht denen alles nichts. Sobald man anhält, ist Alarm. Ein Reh, stimmt, bin ich auch dran vorbeigefahren heute. Ein Reh auf der Wiese, auch stehen geblieben, hat mich sehr genau angeguckt, aber ich bin dann schön weitergefahren. Also bitte, wenn ihr sowas habt, bleibt in Bewegung und zieht durch, dann beunruhigt ihr die Tiere auch nicht. Auf jeden Fall, vor ein paar Tagen stand dann dieser Schwarzstorch so 3-4 Meter neben einem Graureiher. Dachte ich, okay, dann hat er sich halt einen Graureiher als Gesellschaft ausgesucht. Und heute bin ich da vorbeigefahren, da standen die Schwarzstörche da zu zweit. Also ist meine Interpretation und meine Hoffnung, dieser Schwarzstorch war gar nicht alleine, sondern das ist ein Pärchen. Und dieser im Bachtal gefundene Schwarzstorch ist halt vielleicht ein alter Einzelgänger, der dann eines natürlichen Alterstods gestorben ist. Wir werden es nie genau erfahren, aber so hört sich die Geschichte schöner an und spricht auch einiges dafür, weil wenn die Schwarzstörche jetzt zu zweit sind, da gibt es ja nur die Möglichkeit, entweder ist es ein Paar oder es wäre ein Altvogel mit einem Jungvogel gewesen, aber dann müsste ja eine erfolgreiche Brut stattgefunden haben. Dazu brauchst du ja auch ein Paar. Also spricht vieles dafür, dass das wirklich ein Schwarzstorchpaar ist. Ein wunderschönes Erlebnis, was ich gerne mitnehme, gerade in diesen turbulenten Zeiten, dass man immer wieder denkt, Leute, es gibt so viel Schönes. Ne? Und wenn man das sich mit in den Alltag rübernehmen kann, immer mal wieder eine kleine Auszeit nehmen kann, denkt an euer Gehirn, ne, das dann besonders leistungsfähig ist. Wenn es irgendwie geht, versucht das draußen zu machen, vielleicht sogar in einem Wald. Und selbst wenn es eine olle Douglasienplantage ist, so die, wo ich gerade drin war, jetzt stehe ich gerade wieder unter alten Buchen, aber eben war ich in dieser Douglasienplantage, wo, wenn man genau hinguckt, gerade die Natur alles wieder umorganisiert und sagt, Mensch, Leute, kriege ich wieder hin, habt ihr euch halt vertan. Ja, diese Baumart, die will ja gar nicht wachsen. Ich mache jetzt mal wieder richtigen Wald. Und das sieht man halt überall. Ne? Das ist einfach schön. Das gibt Hoffnung. Und für mich ist das dann ein schöner, runder Tag. Für euch hoffentlich auch. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel von der Atmosphäre mitnehmen hier in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mich auf meinem Waldspaziergang begleitet habt und würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.